온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo, ihr hört nun den zweiten Teil unseres Onda-Info-Spezials über Frauen im Gefängnis in Argentinien. Im ersten Teil haben wir uns ja gefragt, wer eigentlich die einsitzenden Frauen sind, wie ihr Tagesablauf aussieht, mit welchen Schwierigkeiten und Repressionen sie zu kämpfen haben und wie der gesellschaftliche Hintergrund aussieht.
Und jetzt im zweiten Teil wollen wir euch die Insassin des Frauengefängnisses in Ezeiza vorstellen. Das ist Karina Germano, besser bekannt unter dem Namen La Gasche. Sie sitzt jetzt schon seit 10 Jahren in unterschiedlichen Gefängnissen und engagiert sich politisch gegen die Ungerechtigkeiten des Justiz- und Gefängnissystems.
Und außerdem haben wir mit VertreterInnen von Unterstützungsgruppen gesprochen und sie gefragt, wie das eigentlich ist mit dem Widerspruch zwischen konkreter Solidarität und fundamentaler Kritik am Gefängnissystem.
Viel Spaß beim zweiten Teil und bis zum nächsten Onda Info.
La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle.
La Gasche a la Cache ist der Slogan einer Kampagne für die Befreiung der Gefangenen Karina Germano alias La Gasche. La Gasche, die Galizierin, wird sie genannt, weil sie während der argentinischen Militärdiktatur ins Exil nach Spanien flüchten musste.
Ich bin Tochter von Desaparecidos, Verschwundenen, der letzten Militärdiktatur. 1976 haben sie meinen Vater entführt und verschwinden lassen. Ich wurde ins Exil gebracht, zunächst nach Schweden, Stockholm, und anschließend nach Katalonien, Spanien.
...1998 kehrte La Gasche nach Argentinien zurück und organisierte sich politisch in der Gruppe Hijos, was für Kinder für die Identität und Gerechtigkeit und gegen das Vergessen und Stillschweigen steht. Seit 10 Jahren sitzt La Gasche in unterschiedlichen Gefängnissen. In Brasilien wurde sie wegen des Vorwurfs der Entführung, Folter und Mitglied einer bewaffneten Gruppe zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ihre Version ist eine andere.
Fue un secuestro en Brasil de un publicitario muy importante. El tipo estaba secuestrado en Sao Paulo.
Einer der mächtigsten Werbefachmänner Lateinamerikas wurde entführt. Als er in Sao Paulo entführt wurde, waren wir in einer anderen Stadt, wo wir eine Hausdurchsuchung über uns ergehen lassen mussten, weil sie dachten, wir seien Drogendealer. Bei dieser Durchsuchung fanden sie 2 Entführerbriefe und von den 6, die wir im Haus waren, übernahmen 2 von ihnen die Verantwortung dafür, dass sie die Vermittlerrolle der Entführung übernahmen. Aber selber waren die nicht an der eigentlichen Entführung beteiligt. Aber wie sie die Entführer nicht schnappen konnten, wurden eben alle 6 von uns angeklagt, Mitglied einer bewaffneten Gruppe zu sein. Sie werfen uns außerdem Folter vor, weil der Raum, in dem der Mann gefangen war, sehr klein war. Das war ein Zimmer, wo 2 Familien in jedweder Favela Platz finden. Aber uns klagen sie wegen Folter an, obwohl es ein ärztliches Gutachten gibt, dass er weder psychische noch physische Folgeschäden von der Entführung davongetragen hat. In der ersten Gerichtsverhandlung wurde uns das zugute gehalten und wir bekamen alle 16 Jahre Gefängnis. Außerdem hat die Richterin die politische Motivation für die Tat anerkannt. Der Staatsanwalt aber hat Berufung eingelegt. Dieser zweite Prozess war eine Farce, denn sie kam schon mit einem fertig unterzeichneten Richterspruch an, auf dem stand 30 Jahre Gefängnis für alle, ohne die Verantwortung des Verbrechens zu individualisieren, ohne die Kenntnisnahme, dass 2 die Verantwortung für die Vermittlung übernommen haben und die restlichen 4 mit dem Fall nichts zu tun hatten. Von den 14 Zeugen hat mich bei der Gegenüberstellung niemand erkannt, Es wurden keine Waffen gefunden. Die Verhandlung war eine Farce. Zu der Zeit standen auch Wahlen an und sie haben uns benutzt für ihre Wahlkampagnen.
Es todo un juicio farsa, un juicio circo, ¿no? Que era un momento electoral, además nos utilizaron como campaña publicitaria electoralista.
Die Hoffnung auf einen Freispruch besteht schon lange nicht mehr. Nun kämpfen Lagasche und ihre Unterstützerinnen für die Einhaltung ihrer Rechte. Nach den bilateralen Verträgen zwischen Argentinien und Brasilien wurde Lagasche vor 5 Jahren in ihr Heimatland in die Einheit 3 nach Ezeiza verlegt. Da sie in Brasilien ihre Strafe erhalten hat, ist der argentinische Staat verpflichtet, die Strafe auch nach den brasilianischen Vorgaben auszuführen.
Wenn du eine Strafe nach einem Strafgesetzbuch erhältst, aber die Ausführung in einem anderen Land nach einem anderen Strafgesetzbuch angewendet wird, haben wir ein Ungleichgewicht. Ich bin schon verurteilt hier angekommen und hätte nach meinem Urteil mittlerweile das Recht auf Freigänge. Aber das wird hier nicht respektiert. Jetzt wird auf einmal das argentinische Recht angewendet, wo ich erst nach der Hälfte der abgesessenen Strafe das Recht auf Freigänge in Anspruch nehmen kann. Seit dem 26. November dieses Jahres würde mir nach brasilianischem Recht außerdem die Freiheit auf Bewährung zustehen.
Die Gründe für die Nichteinhaltung der bestehenden Rechte erklärt Karina Germano zum einen mit ihrer eigenen Geschichte sowie der Willkür der Justiz.
Hoy en día no tienen presos políticos, también encarcelar. Entonces resulta que yo soy un cabeza de turco, digamos.
Heute ist es so, dass sie keine politischen Gefangenen mehr zum Einsperren haben. Daraus resultiert, dass ich sowas wie ein Sündenbock bin, den sie festnehmen, weil ich Tochter eines sogenannten Subversiven bin. Daher der Druck, mich nicht freizulassen. Auf der anderen Seite haben wir ein Justizsystem in Argentinien und ganz Lateinamerika, das stark faschistisch gefärbt ist. Es gibt viele Leute aus der Militärdiktatur und aus der Epoche des schärfsten Neoliberalismus zu Zeit Menems. Worauf treffe ich als erstes in diesem Justizsystem? Auf einen Staatsanwalt, der im geheimen Festnahmezentrum ESMA arbeitete, wo mein Vater verschwunden ist. Ich gehe in die zweite Instanz, zum Revisionsgericht, und auf wen treffe ich dort? Auf einen Richter, der die erzwungene Adoption der Kinder, die während der Militärdiktatur in Gefangenschaft geboren wurden, unterschrieb. Jetzt bin ich am obersten Gericht und der Staatsanwalt spricht sich für mein Recht aus, denn es sind existierende Gesetze. Aber weil sie diese Gesetze machen, haben sie auch die Narrenfreiheit, sie nicht umzusetzen.
La Corte ahora, el fiscal está de acuerdo con la defensa en que a mí me tienen que otorgar los beneficios, porque son leyes que existen. Lo que pasa es que así como ellos las hacen, también tienen la impunidad de no cumplirlas.
Der Höhepunkt der Kampagne Lagasche a Lagasche, der Protest, die Unterschriftensammlung und Öffentlichkeitsarbeit ist vorüber. Denn Lagasche ist in der letzten gerichtlichen Instanz angekommen. Und nun heißt es warten.
La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
La calle a la calle.
Jetzt ist ein wichtiger Moment. Dieses Jahr haben wir im Rahmen der Kampagne Lagasche a Lagasche den Versuch unternommen, dass von den 7 Richtern, wir wissen, dass 3 für uns stimmen werden, noch eine Stimme mehr zu bekommen, die mir fehlt, um auf Bewährung freizukommen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Das oberste Gericht hat kein Datum festgelegt. Sie haben die Freiheit, das in 10 Jahren zu entscheiden oder morgen.
Tienen la libertad de tardar 10 años o mañana, ¿me entiendes?
Die Zeit des Wartens wird nicht vergeudet, sondern aktiv genutzt, um Widerstand auch innerhalb des Gefängnisses zu organisieren.
Una resistencia continua. Aquí hemos, en el 2007, inauguramos el centro universitario.
Es ist ein konstanter Widerstand. 2007 haben wir das universitäre Zentrum eingerichtet. Denn in diesem Land haben wir die Universität von Buenos Aires, die das Programm UBA 22 ausführt, also Universität in die Gefängnisse bringt. Man kann hier Soziologie studieren und seit diesem Jahr auch Sprach- und Literaturwissenschaft. Das ist ein Raum, wo man sich organisiert, Widerstand leistet, Autodisziplin erlernt und der sehr schwer aufrechtzuerhalten ist. Das universitäre Zentrum ist gedacht als Werkzeug für die ganze Bevölkerung und nicht als elitärer Raum. Wir versuchen, eigene interne Konflikte zu lösen. Es gab hier eine krasse Überbelegung 2005. Das gibt es jetzt nach Anzeigen, die gemacht wurden, nicht mehr. Wir haben hier auch sehr viel interne Gewalt. Klar, man wird hier vom Personal sehr brutal behandelt. Und dann gibt es interne Explosionen der Gewalt. Eine der Sachen, von der wir dachten, dass es die Gewalt vermindern könne, war, seine eigenen Rechte zu kennen und zu wissen, wie man sie einfordern kann. Wir haben die Publikation Oasis herausgegeben, die sich an alle Companieras des Gefängnisses wendet, um Gefühle, Wissen, Informationen und so weiter zu teilen. Daneben organisieren wir vom universitären Zentrum aus kulturelle Workshops, wie zum Beispiel Theater, Journalismus, Gender- und Computerkurse. Diese sind offen für alle Compas, unabhängig von ihrem Bildungsgrad, ihrer Herkunft, ihrem Alter. Und es ist erwiesen, dass diese Kurse es schaffen, die Gewalt einzudämmen.
Después también lo que hacemos desde el centro universitario es organizar talleres culturales, como por ejemplo teatro, computación, periodismo, género, para que participe cualquiera de la población sin discriminación de formación académica, ni edad, ni nacionalidad. Y de esa forma quedó comprobado de que cuanto más acuden a los talleres culturales, menos violencia hay dentro de los pabellones.
In Argentinien gibt es auch außerhalb des Knastes einige UnterstützerInnen-Netzwerke und Gruppen, die mit den einsitzenden Frauen arbeiten, sie unterstützen, ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen oder auch das System Knast grundsätzlich kritisieren. Eine der wohl bekanntesten Gruppen ist Chonofui, Ich war es nicht. Die Gruppe entstand 2002 nach einem Poesie-Workshop, der in der Unidad 31 im Frauengefängnis Ezeiza in Buenos Aires stattfand.
A mi madre que me regó los sueños. Mi poesía, revelada y real, destino, pasos en el espejo, camino vacío, que solo se llenará de ti, hermana, compañera, duende conocido, soledad actual, no más fantasmas, me planto, me broto y florezco, ahora. De Susana Siri.
Cuando yo recién empecé a salir a poesía, salía para salir del pabellón.
Ich habe nie geschrieben. Als ich angefangen habe, an dem Poesie-Workshop teilzunehmen, habe ich das zunächst gemacht, um aus der Zelle rauszukommen. Aber dann habe ich Claudia und Maria kennengelernt und mich nach und nach darauf eingelassen. Ich fing an zu schreiben, was ich fühlte. Ich bin sehr schüchtern. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal das, was ich fühle, auf ein Stück Papier schreibe. Aber es hat sich gut angefühlt. Ich konnte alles rauslassen. Es hat mich auf die Straße versetzt. So habe ich vergessen, dass ich eingesperrt war.
So die Ex-Insassin Miriam.
In dem Poesie-Workshop passierte etwas sehr Schönes. Es kamen viele Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Speziell erinnere ich mich an eine ältere Frau, die jedes Mal zum Workshop kam mit sehr kurzen Gedichten, die sie auswendig konnte und die ich dann aufschrieb. Ich hätte nie gedacht, dass man einen Poesie-Workshop mit Leuten machen kann, die nicht lesen und schreiben können. Aber es war möglich und das war großartig.
So beschreibt Maria Medrano, die Koordinatorin von Chonofui, ihre Eindrücke der ersten Workshops. Maria ist selbst Dichterin und Verlegerin. Seit 2002 trifft sie sich einmal die Woche mit einer Gruppe von Frauen in der Unidad 31, um zu lesen, zu schreiben und zu diskutieren. Hier liegt auch der Anfang des Projektes Chonofui,
das sich bei weitem nicht nur mit Poesie beschäftigt.
La idea del proyecto con estos talleres y con estas actividades que estamos haciendo.
Die Idee des Projektes mit all den Workshops und den Aktivitäten, die wir machen, ist, die Frauen, die in die Freiheit entlassen werden, zu begleiten in ihrem Prozess der Wiedereingliederung und darin, ihren Alltag wiederherzustellen mit der Familie und der Arbeit. Wir haben einen Poesie-Workshop, eine Buchbinderei, eine Siebdruckwerkstatt, eine Nähwerkstatt und einen Workshop, in dem Sachen aus Stoff hergestellt werden. Die Workshops, die draußen stattfinden, sind die Fortführung der Arbeit, die wir drinnen im Gefängnis machen. Es gibt diese zwei Teile im Projekt, drinnen und draußen. Wir versuchen, beides zu verbinden, damit es keinen Bruch zwischen den beiden Teilen gibt.
Mittlerweile haben die Frauen von Jonofoy es geschafft, eine kleine Produktpalette aufzubauen, die sie über das Internet und auf Märkten verkaufen. Außerdem haben sie Räume für Workshops und Treffen im Zentrum von Buenos Aires.
Lo que más me gustó es el espacio alternativo afuera. Ellas tienen mucha presencia dentro de las unidades.
Vor allem gefällt mir der alternative Ort draußen. Jonofui arbeitet viel im Knast. Aber sie haben auch einen Ort draußen, wo die Frauen, die Freigang haben, hin können. Dort gibt es eine Siebdruckwerkstatt, Fotografie und anderes. Die Frauen drucken zum Beispiel die Fotos auf T-Shirts und verkaufen diese dann. Es ist praktisch eine ganze Kette der Produktionen, die sie aufgebaut haben. Das ist großartig. Also die Frauen haben einen Ort, wo sie hin können, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. Aber es ist nicht ganz einfach. Der Ort ist im Zentrum und die Distanzen in Buenos Aires sind groß. Es ist schwer, das Geld aufzubringen, um dahin zu fahren. Aber immerhin gibt es diesen Ort. Das andere Thema ist die Sichtbarkeit. Jonofui hat das im Gefängnis sichtbar gemacht, so wie es nie eine Gruppe vorher hinbekommen hat. Sichtbarkeit der Arbeit, Sichtbarkeit dessen, was drinnen passiert. Die Frauen können ein Gedichtband schreiben oder Fotos machen und sie verkaufen. Diese Sichtbarkeit ist großartig.
So Mirecha, die häufig mit der Gruppe Jonofui zusammengearbeitet hat. Mirecha ist Theaterschauspielerin und arbeitet viel mit Frauen aus den Barrios und im Gefängnis, speziell mit Frauen in der Unidad 3 und 31. Gemeinsam entwickeln sie Theaterstücke und treten auch auf. Die Idee dahinter ist, aktiv und kreativ zu sein, sich aus der Rolle der Zuschauerin herauszubegeben, Szenen und letztendlich auch das eigene Leben zu gestalten. Mirecha bezieht sich dabei stark auf das Theater der Unterdrückten und dessen Gründer Augusto Boal.
Mira, una vez leí una frase de Boal, que es el que desarrolla el teatro del oprimido, que él dice: "Yo empecé a trabajar en cárcel porque caí preso". No me recuerdo el año.
Ich habe einmal einen Satz von Augusto Boal gelesen, der besagte: "Ich habe angefangen, im Gefängnis zu arbeiten, als ich selbst während der Diktatur ins Gefängnis kam. Leider hatte ich so viel Zeit da drin, also wollte ich sie für etwas nutzen. Also habe ich Theater gemacht." Rousseau formulierte es so: Das Gefängnis bedeutet Zeit. Zeit, die die Leute bezahlen müssen für etwas, was sie getan haben. Also wenden wir dieses Konzept des Bezahlens zu unserem Gunsten. Untergraben wir dieses Konzept des "Wir müssen mit unserer Zeit bezahlen". In dieser Zeit mache ich, was ich will. Ich fange an, neue Dinge zu lesen, denke darüber nach, was ich im Leben will und was ich lerne. In diesem Zusammenhang hat mir Lagasche sehr viel beigebracht. So gesehen kann das Theater im Gefängnis revolutionär sein, weil es Köpfe, Herzen, Körper öffnet, die das Gefängnis einschläfern. Dieses Einschläfern ist sehr politisch, denn das System will, dass die Insassen in diesem Kontext sind, um eingeschläfert oder gezähmt zu werden.
Y en ese sentido para mí el teatro sí puede ser revolucionario dentro de la cárcel, porque permite abrir ideas, corazones, sentimientos, cuerpos que la cárcel adormece. Y es político que lo adormezca, porque para mí el sistema quiere que estos seres estén dentro de este contexto para ser adormecidos, domados o domesticados.
Sí.
Wie das konkret aussehen kann, beschreibt Mirecha anhand von Beispielen aus ihrer Arbeit. Mit Frauen aus Ezeiza entwickelte sie Szenen für ein Stück. Szenen, die direkt aus dem Leben der Frauen kamen.
Mira, las escenas que se mostraron eran las dos fueron de violencia familiar.
Die Szenen, die die Frauen gezeigt haben, handeln von familiärer Gewalt. Eine dreht sich um das Thema, in Anführungsstrichen, Abwesenheit der Frauen. Weil sie im Gefängnis sind, sind sie zu Hause nicht präsent. Und wenn sie dann Freigang haben, kommen sie nach Hause und spüren, dass sie dort keinen Platz mehr haben. Sie sind keine Töchter, keine Mütter mehr und Ehefrauen sowieso nicht, weil die große Mehrheit der Ehemänner bereits weg ist. Und das ist eins der Probleme. Welche Identität habe ich jetzt? Wie kann ich respektiert werden? Niemand hört mir zu Hause zu. Meine Kinder beachten mich nicht. Viele Frauen werden deswegen depressiv oder fangen an zu prügeln, weil sie sich ärgern. Darum dreht sich eine der Szenen. Die andere Szene ging um das Problem der Gewalt durch den Ehemann. Darum zurückzufallen in Handlungsmuster wie ich mache, was du willst oder er schlägt mich, weil ich es verdiene oder das war sicher das letzte Mal oder ich weiß nicht, wie ich von zu Hause wegkomme. Ich komme aus dem Gefängnis und habe keinen anderen Ort als diesen. Ich will hier nicht bleiben, weiß aber nicht, woher ich Hilfe bekomme, wo ich fragen kann. Das waren die beiden Themen. Die Familie, dein engster Zusammenhalt von Leuten zersetzt sich, wenn du 4 Jahre im Knast bist. Am Ende haben wir dann ein Theaterstück daraus gemacht und einen Film. Die Frauen sind mit einer geliehenen Kamera auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, was es bedeutet, frei zu sein. Für die Frauen war es großartig, den Mut aufzubringen, auf die Straße zu gehen und Leute zu befragen oder sich auf einer Bühne zu zeigen. Dinge, die sie vorher nie gefragt hatten, die sie sich vorher nicht erlaubt hatten oder die ihnen vorher nicht in den Sinn gekommen wären.
Y para las chicas está buenísimo, digamos, el hecho de animarse a salir a la calle, preguntar, o animarse a subirse a un escenario y mostrarse. Cosas que no se lo habían preguntado antes, cosas que no se lo habían permitido, ni se les había ocurrido, ¿no?
Eine weitere UnterstützerInnengruppe ist das Red der Porsche aus Buenos Aires. Wir haben mit Lucas González über ihre Arbeit, ihre Ziele und ihre Kritik am Gefängnissystem gesprochen.
Die Gruppe hat eine Netzwerkstruktur. Es ist eine sehr breite Gruppe, aber wir haben nicht zwingend periodische Treffen. Wir treffen uns zu konkreten Anlässen und was uns verbindet, ist eine Anti-Gefängnis-Einstellung. Das Netzwerk hat sich gegründet, als einige anarchistische Companeros im Gefängnis saßen, als eine Unterstützerinnengruppe, vergleichbar mit dem Schwarzen Kreuz und anderen Organisationen, die Gefangene begleiten. Darüber hinaus unterstützt das Red de Apoyo alle Gefangenen, ob nun Anarchisten oder nicht.
Konkret bildet das Red de Apoyo Frauen aus in allem, was mit Film zu tun hat, und nutzt das Medium, um sich über gesellschaftliche Zusammenhänge klar zu werden und auszutauschen.
El taller de cine tiene 3 años. De funcionar con distintos grupos, siempre dentro de la cárcel de mujeres, y ha ido teniendo diferentes etapas a partir de...
Den Kino-Workshop gibt es jetzt seit 3 Jahren. Mit verschiedenen Gruppen, aber immer im Frauengefängnis. Wir sind verschiedene Etappen durchlaufen, je nachdem, welche Interessen die Frauen hatten, was sie sehen und machen wollten. Die erste Etappe war, sich mit verschiedenen Aspekten des Kinos auseinanderzusetzen, zum Beispiel Fotografie, Drehbuch, Entwicklung von Drehbüchern, um an der Jury des argentinischen Kinofestivals für Menschenrechte, Derumalk, teilnehmen zu können, und zwar in der Sektion Gefängnisse. Sie wählten den Dokumentarfilm Ojos que no ven, Augen, die nicht sehen, aus. Danach gab es eine Etappe, in der wir uns mit Animationen auseinandergesetzt haben und mit der Technik Stop-Motion arbeiteten, mit Figuren aus Knete. Dann haben wir einen Workshop mit den Frauen zwischen 18 und 21 Jahren gemacht und da begannen wir eigentlich mit dem, was wir Kinodebatte nennen. Über die Filme können gewisse alltägliche Probleme überdacht werden. Die Filme funktionieren als Auslöser, um über gewisse Dinge reden zu können.
Disparadores, como qué sé yo, cuestionadores de cierta cosa, y a partir de ahí empezó la parte de cine debate, que es lo que llevamos este año. En un momento, el taller de cine está considerado parte de su educación formal. Conseguimos eso.
Der Kino-Workshop ist Teil der formalen Ausbildungen. Das haben wir erreicht. Das bedeutet, dass das Gefängnis, also der Staat, verpflichtet ist, die Teilnahme an dem Workshop anzuerkennen und die Zeit, die die Frauen bei der Arbeit wegen der Ausbildung gefehlt haben, trotzdem zu bezahlen. Deswegen verlangte das Gefängnis, dass wir als Dozenten die Kursteilnehmerin bewerteten, wie in einer Schule oder einer Universität. Ich habe mich mit dem Bildungsbeauftragten der Einheit 3 auseinandergesetzt, weil ich gegen die Bewertung der Frauen hinsichtlich ihres Verhaltens oder ihrer Arbeitsergebnisse bin. Vor allem, weil es mir lächerlich und ironisch vorkommt, wenn ich schreibe, dass sie sich gut benehmen und gute Fortschritte machen, dass sie dann trotzdem weiter im Gefängnis bleiben müssen. Das ist ein Widerspruch. Wir haben also erreicht, dass wir die Bewertungen nicht machen müssen, es aber trotzdem als Ausbildung angesehen wird.
Hier wird der Widerspruch zwischen konkreter Unterstützung für die Frauen auf der einen Seite und der Kritik am Gefängnis bzw. Strafsystem als Ganzes auf der anderen Seite deutlich. Gruppen wie Xenofui und Red de Apoyo bieten den Frauen konkrete und auch notwendige Unterstützung und Solidarität. Die Frauen werden ausgebildet, bilden selbst aus, lernen sich wertzuschätzen und müssen dennoch im Knast bleiben. Die meisten können weiterhin auch nur sehr schwer der Stigmatisierung und dem gesellschaftlichen Rand entkommen.
En la noche oscura, en mi cama fría, los recuerdos llegan a mi mente, envuelven mi alma y me siento sola entre tanta gente. De Vilma.
Digamos, cuando nosotros hablamos de una reinserción social, partimos la idea de que alguna vez estuvieron insertos y ahora que hay reinsertarlos.
Wenn wir von einer sozialen Wiedereingliederung sprechen, setzt das voraus, dass die Gefangenen vorher in der Gesellschaft eingegliedert waren und jetzt wieder zurück müssen. Wir sagen aber, dass diejenigen, die Gefangene sind, nie wirklich ein Teil der Gesellschaft waren. Denn heute ist es so, dass die Gefängnisse vor allem von ökonomisch und kulturell sehr armen Menschen bewohnt werden. Menschen, die kein kulturelles Werkzeug haben, sich im Leben zu verteidigen. Die Wiedereingliederung wird verunmöglicht, denn im Knast waren die Gefangenen weit weg von der Gesellschaft. Man nähert sie also nicht der Gesellschaft an, sondern schafft sie weiter weg.
Mirecha macht einen Vorschlag, den Spagat zwischen konkreter Unterstützung und grundsätzlicher Kritik zu wagen.
Yo no quiero que existan las cárceles. Entonces, lo que digo es, para entender esto,
ich will, dass es keine Gefängnisse gibt. Aber um das zu verstehen, muss ich reingehen, und zwar nicht nur physisch. Ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Ich muss verstehen, wo es herkommt, wie es funktioniert und wieso. Bis dahin sollten wir in alle Winkel des Gefängnisses gehen und die Kunst nutzen, um es zu zerstören. Ja, es wäre großartig, das Strafsystem, so wie es heute ist, zu zerstören.
In dieser Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.